ARD.
US-Außenminister Rubio und sein russischer Amtskollege Lavrov haben in Riad miteinander gesprochen. Dabei ging es auch um die Ukraine.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Brüssel gegenüber dem Sondergesandten der USA die europäischen Erwartungen an mögliche Ukraine-Verhandlungen formuliert.
Im Gazakrieg rückt eine Verhandlung über eine zweite Phase der Waffenruhe offenbar näher.
Und Israel will sich vorläufig nicht vollständig aus dem Libanon zurückziehen. Dazu gibt es gleich einen Bericht unseres Korrespondenten in Tel Aviv. Hallo, ich bin Laura Janke.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Russland und die USA vereint an einem Tisch zu diplomatischen Gesprächen. Das hat es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor 3 Jahren nicht mehr gegeben. Mehrere Stunden ging das Treffen auf saudi-arabischem Boden in Riad. Für die USA saß unter anderem der neue Außenminister Rubio an diesem Tisch. Russland hatte seinerseits Außenminister Lavrov geschickt.
Es war ein erster Schritt, die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederzubeleben und auch mögliche Verhandlungen über den Ukraine-Krieg vorzubereiten. US-Präsident Trump hatte ja vergangene Woche überraschend mit Kreml-Chef Putin telefoniert und danach angekündigt, mit Russland über Lösungen im Krieg gegen die Ukraine zu beraten. Und dabei allerdings die Europäer und auch die Ukraine selbst zunächst außer Acht gelassen. Nun also das erste persönliche Treffen auf Ministerebene zwischen den USA und Russland. Was dort am Ende tatsächlich besprochen wurde, hat unsere Korrespondentin Nina Amin verfolgt und im Gespräch mit Birgit Langhammer berichtet.
Naja, man hat sich auf alle Fälle angenähert und es hieß danach, dass wieder jeweils in den Ländern Botschaften eröffnen werden sollen und das ist, glaube ich, mit das Hauptergebnis. Also das war ja auch das Ziel. Es herrschte Eiszeit zwischen Amerika und Russland aufgrund des Ukraine-Krieges und das wäre jetzt eine erste Annäherung und dafür halt dieses Treffen. Außerdem wurde auch vereinbart, dass die Regierungen Unterhändler für Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges ernennen und so ging man auseinander und wird jetzt schauen, wie es weitergeht. Es ist ja angekündigt, dass Trump und Putin demnächst nach Saudi-Arabien kommen und dann wird es sicherlich, denke ich mal, ein bisschen konkreter.
Aber dafür haben wir noch keinen Termin heute.
Nee, dafür gibt es keinen Termin. Es wurde nur gesagt, dass es dieses Spitzentreffen geben soll. Und es hieß gleichzeitig jetzt nicht so hoch die Erwartungen hängen, dass es schon kommende Woche passiert, weil die Delegationen müssten dieses Treffen ja jetzt erst vorbereiten. Also das wird noch ein bisschen dauern. Wir haben gehört von dem arabischen Sender Al Jazeera, die wollen wissen, dass das Ende des Monats ist, aber wir haben dafür keinerlei Bestätigung.
Noch gibt es ja auch Sanktionen der USA gegen Russland. Die könnten gelockert werden oder aufgehoben, wenn die Verhandlungen in der Ukraine fortschreiten oder eben andersrum, je nachdem von welcher Seite man kommt, was da zuerst stattfinden muss. War das heute schon Thema?
Also das war interessanterweise Thema auch beim amerikanischen Außenminister Rubio, der danach ein Statement gegeben hat. Da hat er nämlich auch wieder Europa mit ins Boot geholt. Da ging es um die Sanktionen und da meinte er, irgendwann würde natürlich auch Europa mit involviert werden in diese ganzen Verhandlungen, weil auch da geht es ja um das Thema Sanktionen aufzuheben. Da ist ja Europa sehr wichtig. Die hätten ja auch noch Sanktionen. Also da kommt dann Europa wieder mit ins Boot. Das ist natürlich sicherlich ein großes Ziel von Russland, dass diese Sanktionen aufgehoben werden. Und das wird sicherlich auch weiterhin ein großer Teil der Verhandlungen sein.
Wir hören ja schon auch neue Töne aus Russland. Also lange war der Westen der Feind. Es wurde davon gesprochen, dass man Atombomben schickt. Jetzt heißt es plötzlich, die Ukraine habe das Recht, der EU beizutreten. Wissen Sie, woher dieser Sinneswandel jetzt kommt? Ist es Teil der Verhandlungsstrategie?
Naja, gut, es ist natürlich, dass Putin, wenn er möchte, dass die Sanktionen aufgehoben werden etc., auch die USA braucht, dass da was in Bewegung kommt. Also muss er auch irgendwie was geben. Also aus dem Kreml hieß ja auch vorher schon, dass Putin, wenn nötig, auch mit Zelensky verhandeln wird. Das hat er natürlich im Vorfeld auch schon mal gesagt. Aber da ist jetzt wahrscheinlich so ein Punkt gekommen, wo beide Seiten oder beziehungsweise jetzt Putin auch Eingeständnisse machen muss. Und das ist das, was jetzt dazu gesagt wird. Zelensky selber sollte ja eigentlich morgen nach Riad kommen, nach Saudi-Arabien. Der hat das jetzt kurzfristig abgesagt. Der war natürlich überhaupt nicht darüber amüsiert, dass er nicht mit bei irgendwelchen Verhandlungen involviert ist bis jetzt.
Nina Amin war das, die ihre Eindrücke nach dem Treffen zwischen dem russischen und dem US-amerikanischen Außenminister geschildert hat. Nicht mit am Tisch saßen Vertreter der Ukraine und ebenso wenig Vertreter der Europäischen Union. Dafür hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ihrerseits in Brüssel Gespräche über den russischen Krieg gegen die Ukraine geführt.
Ja, getroffen hat sie Keith Kellogg. Das ist der Sondergesandte der USA für die Ukraine und Russland. Von der Leyen hat in dem Gespräch nochmal die Position der EU deutlich gemacht und was ihr mit Blick auf mögliche Verhandlungen wichtig ist. Nämlich, dass es einen gerechten Frieden für die Ukraine gibt. Das heißt für die EU-Kommissionspräsidentin, Russland muss die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine achten. Sie hat dem US-Sondergesandten auch versichert, dass die EU die Ukraine weiter stärken will und dafür neue Militärhilfen geplant sind. Einzelheiten hat sie allerdings nicht genannt.
Und wir wechseln den Schauplatz und gucken auf die Lage im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Dort hatten Verhandlungen ja schon ein Stück weit Erfolg. Momentan herrscht eine Feuerpause. Mehrfach konnten wir bereits darüber berichten, dass die Hamas israelische Geiseln übergeben hat und im Gegenzug inhaftierte Palästinenser freigekommen sind. Das ist aber nur ein erster Schritt, eine erste Phase der Waffenruhe, wie es heißt. Entsprechend soll eine zweite Phase folgen. Was ist denn darüber inzwischen bekannt?
Die Verhandlungen über die zweite Phase sollten eigentlich schon längst laufen. Angepeilt war als Starttermin mal Anfang des Monats, aber passiert ist nichts. Das könnte sich jetzt zeitnah ändern. Israel hat nämlich angekündigt, die Verhandlungen diese Woche aufzunehmen. Nur noch mal zur Erinnerung, die erste Phase der Waffenruhe sieht ja vor, dass insgesamt 33 Geiseln freikommen. In einer zweiten Phase geht es darum, dass die Hamas auch die übrigen Festgehaltenen an Israel übergibt. Und es soll ein endgültiges Ende des Gazakriegs erreicht werden. Israels Außenminister Saar hat dazu heute noch mal klargestellt, für ein Ende des Krieges müsse der Gazastreifen komplett entmilitarisiert sein. Die Hamas oder auch andere terroristische Gruppen dürfen demnach in der Region nicht mehr aktiv sein.
Es gab heute aber auch Entwicklungen, die schon laufende erste Phase betreffen. Es kommt wohl weitere Bewegung in die Geiselfreilassung.
Ja, der nächste Austausch ist wieder am Sonnabend geplant und dieses Mal will die Hamas nicht nur 3 Geiseln gehen lassen, sondern 6. Das sollen die letzten lebenden Gefangenen sein, die im Zuge dieser ersten Phase freikommen. Außerdem hat die Terrororganisation angekündigt, mehrere Tote an Israel zu übergeben. Es handelt sich um die Leichen von 4 Geiseln. Diese Übergabe soll schon übermorgen, also am Donnerstag, stattfinden. Israel wird wiederum am Sonnabend weitere palästinensische Häftlinge freilassen.
Dann lass uns noch etwas genauer auf eine Entwicklung schauen, die wir heute früh in unserer Ausgabe nur kurz angerissen hatten. Da geht es auch um eine Waffenruhe, allerdings die zwischen Israel und der islamistischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Da ist heute eine Frist abgelaufen. Die israelischen Soldaten sollten sich aus den letzten Grenzdörfern im Südlibanon zurückziehen. Das ist aber nicht passiert.
Israel will seine Präsenz im Süden des Libanon nicht ganz aufgeben, zumindest vorerst nicht. Es hat entschieden, einige Soldaten dort weiter zu stationieren. Das umfasst 5 Orte entlang der Grenze. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, berichtet, warum Israel so entschieden hat. Und er hat auch einige Stimmen dazu zusammengetragen.
Der ehemalige Verteidigungsminister und jetzige Oppositionspolitiker Benny Gantz unterstützt diese Linie, die die Regierung nach eigenen Angaben mit den beiden Vermittlerstaaten USA und Frankreich und auch mit den Vereinten Nationen abgestimmt hat. Wir müssen überall, auch mitten im Libanon, gegen den Terror vorgehen. In keinem Gebiet sollten Terroristen Sicherheit finden. Der Libanon hält nicht die Bedingungen des Abkommens ein und die Hisbollah bewaffnet sich neu und positioniert sich im Grenzgebiet. Der Staat Israel kann seine Truppen nicht aus dem Libanon abziehen, denn er kann Grenzdörfern wie Metula oder Shtula keine Sicherheit gewährleisten. Es soll nur eine vorübergehende Maßnahme sein, erklärte ein Militärsprecher, bis die libanesische Armee die Bewegungen der Terrormiliz Hisbollah in einer definierten Pufferzone eingeschränkt habe. Demnach soll sich die Hisbollah, wie in der UN-Resolution 1701 vorgesehen, bis hinter den etwa 30 Kilometer nördlich der israelischen Grenze verlaufenden Litani-Fluss zurückziehen. Dies sei bisher nicht komplett umgesetzt worden, sagt das israelische Militär. Doch dass die libanesische Armee dies wirklich schafft, gegen die Hisbollah zu agieren, daran gibt es in Israel erhebliche Zweifel. etwa beim früheren Regierungskoordinator für den Norden Israels, Ex-Marinekommandant Eliezer Marom. Wir hätten darauf bestehen müssen, aus dem Libanon so lange nicht abzuziehen, bis die UN-Resolution 1701 umgesetzt wird. Wer dafür sorgt, dass diese Resolution umgesetzt wird, ist momentan die israelische Armee und nicht die libanesische Armee. Aus dem einfachen Grund, weil die libanesische Armee das nicht kann. Bedenken, dass die libanesische Armee in Zukunft die Hezbollah in Schach halten kann, hat auch Avichai Stern, der Bürgermeister von Kiryat Shmona. Das israelische Grenzdorf liegt buchstäblich nur einen Steinwurf vom Libanon entfernt. Im Armeeradio erklärte er am Morgen: Nicht nur ich fühle mich hier nicht wohl, und da spreche ich für die Bewohner der Gemeinde. Ich denke nicht, dass wir der libanesischen Armee die Schlüssel für unsere Sicherheit geben können. Unsere Armee bleibt zwar in den 5 Stellungen, aber was ist, wenn die Bewohner in die Dörfer des Südlibanon zurückkehren, in ihre Häuser, die sich gerade mal 1 Meter von der Grenze entfernt befinden? Wie sollen wir den nächsten 7. Oktober aufhalten? Noch immer sind Zehntausende Bewohner aus den israelischen Grenzgemeinden im Norden evakuiert. Nur langsam kehren sie in ihre zum Teil zerstörten Wohnungen und Häuser zurück. Unklar ist, wie nun weiter verfahren wird. Ob die Frist für die Waffenruhe möglicherweise erneut verlängert wird, steht noch nicht fest. Libanesische Politiker und auch Hisbollah-Chef Naim Qassem werten den Verbleib israelischer Soldaten im Libanon als Verletzung der Waffenruhe. Der Anführer der Terrormiliz sprach sogar von israelischer Besatzung, die man sich nicht bieten lassen werde.
Und inzwischen haben sich auch die Vereinten Nationen geäußert und Israel aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten, sich zurückzuziehen und den gesamten Prozess nicht weiter zu verzögern.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Laura Janka aus der Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Zuhören.